Und, wie findest du den Podcast sonst so?
Ja, was ich ganz interessant finde, jetzt haben wir ja im Vorgriff auch ganz viele angehört. Ich habe die Podcasts meiner Frau über Hunde angehört und du hast mir eine genannt. Dann habe ich so ein paar super Bekannte angehört und so. Mhm. Das ist ja nichts Neues. Aber ich habe so ein bisschen was vermisst, so dass Leute über Führung hin und her sprechen und so in ganz ruhiger Form. Ich mag unsere ruhige Art, die ist vielleicht nicht jedermanns Sache. So ein bisschen unaufgeregt, nordisch.
Ja, und nüchtern.
Ja, trotzdem hoffentlich wertvoll. Das müssen dann die Zuhörer entscheiden.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Und deswegen ja auch der Begriff Butter bei die Fische. Das ist ja das, was uns, glaube ich, hoffentlich auszeichnet. Also ich zumindest immer hinterher renne, dass alles, was man macht, nicht dem Buch folgen muss. Es muss auch nicht das Buch oder die Lehre von vorne bis hinten durchgezogen werden. Und man muss auch nicht alles aus einer Kiste nehmen, sondern es muss halt für einen selber funktionieren. Und dann im Führungskontext, dass man sagt, das habe ich von dem, das habe ich von dem. Auch so die Dinge, die wir machen, wie wir das für uns strukturiert haben. Ich füge da immer noch so ein paar Sachen ein, die ich auch nie vergessen werde. Das sind meine Sachen und darum geht es ja eigentlich. Mhm. Also wenn sich die Leute dann für sich selber eine kleine Sache mitnehmen können oder dies und das, dann wäre eigentlich schon alles erreicht.
In unserem unveröffentlichten Podcast haben wir sozusagen ein Sprichwort entwickelt, was ich so schade finde, dass das jetzt nicht in die Öffentlichkeit kommt. Deswegen sage ich das jetzt und ich glaube, das passt ganz gut. Man menschelt sich zur Führungskraft.
Ja.
Und dieses Menscheln, das findet man in keinem Managementbuch oder also es fehlt häufig bei diesem ersten, zweiten, drittens und dann haben sie Erfolg, sondern das ist etwas, das wächst, das kommt aus einer Tiefe und ich glaube, das ist die Butter.
Genau.
Hier kommt eine Folge von Butter bei die Fische, der Führungskräfte-Talk mit Jenny und Ferdinand.
Was hast du denn gedacht, könnten wir heute besprechen?
Wir haben beide immer wieder gesagt, ein starkes Thema ist Kommunikation im One-to-One. Wie macht man das eigentlich? Und beides ist sehr, sehr cool.
Ja, das stimmt. Ich muss mich ein bisschen dann immer dran erinnern an Führungskräfteteams, die gesagt haben, wir kommen super miteinander klar. Wir vertrauen uns, wir laden uns gegenseitig zum Grillen ein und so weiter. Trinken abends ein Bier. Aber wenn es dann um Kommunikation auf der Arbeitsebene geht, wird eskaliert oder unter den Teppich gekehrt. Und da habe ich einfach einen Unterschied festgestellt. Und gerade wenn jetzt Führungskräfteteams eine gute persönliche Basis haben, dann glaube ich, dass sie dazu neigen, nicht so viel in die Arbeitsbeziehung und die Kommunikation dazustecken, weil sie denken, ja gut, wir kommen ja sonst ganz gut miteinander klar. Ne, weil diese Rückfallebene einfach da ist. Und das finde ich total spannend, weil wir reden hier über zwei Arten von Kommunikation. Einmal in einer Arbeitsbeziehung und einmal in einer persönlichen Beziehung. Und warum ändert sich das dann plötzlich? Ja. Und warum eskalieren Dinge, obwohl man eigentlich gut miteinander klarkommt? Das habe ich beobachtet jetzt über die letzten Jahre. Das finde ich total spannend.
Ja. Geht mir genauso. Also ich habe das genauso erlebt. Und öfter sogar, dass ich mit jemandem, also auch im Führungskontext, auf sehr Senior-Ebene, wie man so schön sagt, dass man mit der Person extrem gut klarkommt und tatsächlich auch in Kinos geht zusammen abends. Das muss man ja nicht. Ne? Man ist auf einer Dienstreise und kann ja immer eine Entschuldigung finden, weil man sagt, du, ich muss noch das und das erledigen, meine Präsentation noch fertig machen. Das gilt ja immer als Entschuldigung. Und trotzdem trifft man sich lieber mit der Person zum Bier und zum Essen und redet einfach mal und will was wissen. Dann ist man am nächsten Tag im selben Meeting drin und denkt wieder, was, wieso, warum? Genau,
wo hast du die Person gelassen und warum ist sie nicht hier, mit der ich gestern im Kino war? Ja, aber warum, ich meine, eigentlich, wir sind ja eine Person, ja? Was ändert sich da, was denkst du?
Ich glaube, dass das so, es sind natürlich nie nur zwei Sachen, aber ich sag mal zwei Sachen. Die eine Sache ist, man kommt in den Raum morgens rein. Tun wir mal so, als wenn man abends im Kino gewesen hätte, noch ein Bier getrunken und noch ein Steak gegessen oder einen Salat oder
dabei,
wie auch immer. Man kommt in den Raum rein und sagt, so eine Verbindung heute Morgen, die müssen wir ja gar nicht mehr schaffen. Mhm. wir sind uns ja auch einig, worüber wir heute sprechen. Das heißt, so die ersten beiden Grundregeln, die lässt man einfach weg. Man fragt nicht, wie deine Nacht war oder sie auch immer. Man macht keine Verbindung auf, keine neue. Man nimmt es einfach so hin. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weil man sagt, ich habe ja da schon so ein Asset. Also kann ich einfach mal so loslegen, was mir so auf der Seele liegt. Die zweite Geschichte hat für mich zu tun mit dem Führungsstil. Da kommt man dann rein und sagt, im Grunde genommen haben wir ja die Grundlagen schon definiert. Jetzt möchte ich eine Entscheidung zusammenführen. Und der Gegenüber, und ich denke gerade daran, dass das mein Manager wäre oder so. Ich sage das, weil ich gerade diesen Post rausgeschickt habe. Mein Manager ist auf einer komplett anderen Ebene unterwegs und möchte mir eigentlich eine Lektion erteilen und mir sagen, was ich jetzt tun muss. Und dann verpassen wir uns einfach im Gespräch. Komplett. Mhm. Also meine Ansprüche an dieses Gespräch sind ganz anders. Ich gehe vielleicht mit der Devise rein. Wir haben doch gestern im Grunde genommen das Bonding so gemacht. Wir können uns doch jetzt auf eine höhere Ebene begeben und ein Führungsgespräch führen. Richtung, warum machen wir das Ganze? Wo müssen wir irgendwo noch was im Weg räumen, was wir zusammen machen können? Aber weißt du, so große Dinge besprechen und die passieren dann irgendwie nicht. Also das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, dass mir der Gegenüber einfach nicht erwachsen genug war in seinem Führungsverhalten. Mhm. Also das sind so meine beiden Dinge. Man tut so, als wäre alles gut und macht es dann schon mal falsch. Also beide Seiten, ne? Und dann kommt man rein und sagt auch nicht, was man von dem Gespräch eigentlich will. Ich erinnere mich an eine Frage, die ich mal in einem Gespräch gehabt habe. Also da waren wir schon ein paar Minuten drin und der Gegenüber, ein HR-Direktor in Deutschland, sagte dann, mit welchen Gedanken bist du eigentlich vorhin in dieses Gespräch gegangen? Ja, Hammerfrage. So, und dann muss ich sagen, ich dachte, wir machen das und das und das und das und das und das. Und dann, und ab der Sekunde lief das Gespräch, weil man dann, weißt du, so eine Kalibrierung vorgenommen hat. Wie bist du eigentlich gerade eingestiegen und wie bin ich hier gerade reingekommen? Und lass uns doch mal, treffen wir uns doch mal im selben Stockwerk.
Ich finde es interessant, was du gesagt hast, dass es ein Asset ist, wo man denkt, man baut darauf einfach auf. So, man nimmt es auch irgendwie als gegeben hin, ne, im Gespräch. Ja, wir starten ja an der gleichen Ebene. Und mir passiert es auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr ergebnisorientiert. Und ich denke so, erst die Arbeit, dann der Smalltalk. Und bei manchen ist es erst der Smalltalk, dann bin ich produktiv. Wie können wir auf eine Ebene kommen in einem Gespräch? Was brauchst du denn als Kalibrierung in einem Gespräch?
Ich finde es unglaublich sexy, wenn jemand noch eine kurze Begrüßung macht und mich dann erlöst von dem Gedanken. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben uns verabredet an irgendeinem Mittwoch oder Donnerstag und wir hatten einfach keine Zeit, wir beide Donnerstagnachmittag oder Freitag zu sprechen und Wochenende machen wir dann mit den Familien. Und dann kommt Montag und übers Wochenende habe ich mir so 1000 Gedanken gemacht, was will Jenny eigentlich jetzt von mir? Ne? Ja. Du kommst so in das Meeting rein und denkst so, jetzt komm schon.
Nach dem Motto, wir müssen reden. Wir müssen reden.
Genau. Ist da irgendwie Stress? Ist irgendwas schiefgelaufen oder so? Also für mich ist so einer der ersten Punkte nach einer kurzen Begrüßung die Erlösung des Themas. Mhm. Welcher Kontext? Mhm. Wo, also wenn du dann sagst, ich möchte heute mit dir darüber sprechen und wenn dann noch so 2-3 Sätze folgen, die sagen, also das und das habe ich gehört, die Gedanken habe ich mir gemacht und die Fragen habe ich, dann bin ich schon mal, dann kann ich sozusagen bei dir einchecken. Und kann dann sagen, ja, da bin ich auch oder das kann ich, den Punkt 1 kann ich schon mal klären, habe ich nicht gesagt oder habe ich nicht so gemeint oder habe ich anders irgendwie kommunizieren wollen oder so. Mhm. Da hast du mich dann schon.
Mhm. Okay. Also sozusagen, beide packen das, was ihnen sozusagen auf dem Herzen und auf der Agenda liegt, auf dem Tisch. Und es wird sozusagen gleichwertig auch behandelt. Ja, die eine Agenda steht nicht höher als die andere.
Genau.
Und
das stimmt.
Man versucht zusammen das Gespräch zu gestalten.
Und respektiert auch, durch welche Untiefen oder durch welchen Busch der andere gerade hierher seinen Weg durchgeschlagen hat. Ne?
Ja.
Weil da passieren ja tausende Sachen, aber dieses... Lass uns definieren, auf welcher Lichtung wir uns gerade getroffen haben, finde ich schon gut.
Ja. Ja, es gibt auch die Leute, das habe ich häufig erlebt, die dann sagen, so, schieß los, was ist deine Agenda, und lehnen sich zurück und sind sehr happy, dass jemand das Gespräch führt. Mhm. Das gibt es auch immer wieder, ne? Und gerade Vorgesetzte, ne? Die sagen dann, super, da kommt jemand vorbereitet ins Gespräch, ich muss mir nicht so viel Gedanken vorher machen und sag mal, was du hast, und ich darf so Daumen hoch, Daumen runter machen.
Mhm. Findest du das gut?
Ich finde es auf jeden Fall gut, weil es sozusagen mein Bedürfnis, schnell zu einem Ergebnis zu kommen, füttert, insofern, dass ich es selbst in der Hand habe. Was ich nicht gut finde, ist, wenn Leute einfach nur sagen, oder auch Vorgesetzte oder auch, ja, jetzt Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ja, machen wir. Oder, was denkst du? Okay, machen wir. Also ich wünsche mir dann schon auch, dass der andere zur Lösung mit beiträgt und dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass die Person ihre Meinung sagt und vielleicht auch Gegenargumente bringt, also sich gestalterisch eigentlich einbringt in dem Gespräch, habe ich das Gefühl, dass ich die Person mehr an Bord habe und dass es nicht in einem Gespräch so eine One-Woman-Show ist sozusagen. Weil am Ende geht es ja auch um Monkeys, ne? In so einem Gespräch häufig. Mhm. Und Monkey bedeutet für mich nicht immer nur, wer kriegt jetzt eigentlich die operativen Aufgaben, sondern Monkey ist für mich auch, wer trägt es mit. Das ist manchmal die größere Last, als es du.
Wir sollten Monkey vielleicht ein bisschen besser erklären.
Ja, meinst du, unsere Hörer wissen das nicht?
Einige wissen das bestimmt.
Okay. Wir müssten jetzt mal gerade eine Abstimmung machen. Also wenn ihr jetzt genau. Im Auto sitzt und ihr wisst, was ein Monkey ist, dann hebt eure Hand.
Im Freien, die freie Fahrt.
Oder in der Bahn. Erklär doch mal.
Monkey ist der Begriff und ich finde den ziemlich, ziemlich gut. Ganz einfach, weil dieses Tier sehr gut passt. Ist das, was wir verwenden, wenn wir delegieren, also wenn wir den weitergeben. Und uns darum kümmern, dass wir immer wissen, wie es ihm geht oder ihr, dem kleinen Affen, dass wir dafür Sorge tragen, dass der gut gefüttert wird, dass wir ab und zu mal wissen, wie es ihm geht. Das kann man jetzt nicht hören, weil ich kann das sehen, dass Jenny den Affen in der Hand hat, den kleinen. Sehr schön.
Ich habe mir mal einen Monkey gekauft, tatsächlich. Wenn ich den im Workshop raushole oder im Coaching, das vergisst keiner.
Nee.
Ja. Also an alle Hörer, es ist eine Verantwortung.
Genau, die delegiert werden kann.
Die delegiert werden kann.
Genau.
Aber wir vergessen das so gerne, ne? Dass es diese Monkeys gibt und dass man sich da gut drum kümmern muss. Und ich finde, an den Monkeys scheitert manchmal gute Kommunikation, weil es dann eher in eine Art Verhandlung mündet und Schachern, weißt du?
Ja.
Und hin und her Geschiebe.
Nicht nur das, also mein... Das Größte, was ich immer sehe, ist, wenn so ein Affe übergeben wird und der hat noch so ein Gummiband dran, ne? Wo man das weitergibt oder jemand anderes sagt, komm, du machst das schon. Gut, dann haben wir das mit dem Affen geklärt und ich habe dich unterbrochen.
Ja, alles gut.
Fluss, ne?
Genau, was ich sagen wollte war, ich finde das gut, dieses Einchecken am Anfang von einem Gespräch. Ich habe mir das angewöhnt, gerade bei Managern, die auch sehr ergebnisorientiert sind, die direkt eintauchen wollen in das Gespräch, die auch schnell Ergebnisse erzielen wollen, die schnell durch wollen, dass ich sie am Anfang frage, wie kommst du in das Gespräch rein? In Form von gestresst, also in Form von Gefühlen. Ich frage das tatsächlich. Also es ist erstmal so, müssen nicht dran gewöhnen, so, hä, was ist denn das für eine Frage? Aber ich bin immer froh gewesen, wenn ich es gefragt habe, weil häufig eine Antwort ist wie gestresst. Ehrlich gesagt, ich konnte nicht eine Sekunde vorm Gespräch drüber nachdenken, was wir jetzt besprechen werden. Oder ich bin genervt, ich habe gerade eine schlechte Nachricht gekriegt. Und all das, was vorm Gespräch passiert, gerade wenn man sich nicht vorbereitet, das färbt das Gespräch ein. Und ich habe mal in einem Gespräch, wo ich das nicht vorher... Doch, ich habe das vorher abgefragt. Aber es gab diesen Moment, da hat mein Gegenüber so aus dem Nichts so ein Geräusch gemacht, voll genervt und so die Hände so aufs Gesicht und ich dachte mir, habe ich jetzt was Blödes gesagt? Und ich habe dann gefragt, woher kommt die Reaktion? Mhm. Und es war halt gerade eine Message, die aufs Handy kam. Hatte nichts mit mir zu tun. Ja. Und ich glaube, auch Gefühle an die Oberfläche zu bringen, im Arbeitskontext, was man ja normalerweise in Beziehungs-, also im, wenn man zusammen ins Kino geht oder ein Bier trinkt, ja, da ist es einfach normaler, weil man das in dem Kontext vielleicht auch mehr gewohnt ist. Aber warum nicht im Arbeitskontext auch mehr Awareness haben und auch Mindfulness vielleicht, zu sagen, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Weil das hat einen Effekt auf die Arbeitsbeziehung. Das hat einen Effekt auf die Ergebnisse, die wir in einem Gespräch erzielen können. Ja? Oder wie innovativ, kreativ wir sind, inwiefern wir überhaupt eine Win-Win-Lösung finden können. Ja? Wenn einer bockig ist, ja, weil irgendwie irgendwas passiert ist, ja, vorher, den kriegst du nicht so schnell zu einer Win-Win-Lösung, weil der einfach von der Gefühlswelt gerade ganz anders unterwegs ist, ja.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es genau dieser Knackpunkt ist zwischen, wir gehen ins Kino und alles ist gut, aber wir eskalieren in einer Arbeitsbeziehung, dass da dieser, dass man das nicht berücksichtigt, dass wir dort auch noch Menschen sind. So.
Ja. Stimmt hundertprozentig. Also mein Vergleich in meinem Kopf ist immer, und das, was ich immer erzähle, ist, dass unser Leben ja so ein Wald ist, also ein riesengroßer Wald. Und da gibt es ein paar helle Lichtungen. Es gibt aber auch ein paar dunkle Ecken, wo wir denken, da sind kleine Monster unterwegs.
Nur der düstere Wald.
Und die tun uns, genau, die tun uns was Böses. Und wenn wir uns zum Kino und zum Bier und zum Essen verabreden auf der einen Lichtung, heißt das nicht, dass wir uns da am nächsten Morgen wiedersehen, sondern wir bewegen uns woanders hin. Und da gibt es vielleicht irgendwas, was uns belastet und wo wir dann auch, ja, Meeting macht man ja normalerweise, ich weiß, es ist nicht normalerweise so, aber normalerweise, um irgendwas zu besprechen, um gegenseitig etwas auszutauschen, was man alleine nicht hätte erledigen können.
Mhm.
Ich weiß, dass es wahnsinnig viele gruselige Meetings gibt,
mhm,
in dem PowerPoint-Präsentationen vorgelesen werden, die Inhalte, und dann nickt man das ab und jetzt haben wir die Stunde auch erledigt. Das ist, ja. Aber ein Meeting sollte eigentlich so sein, dass es einen Sinn macht, dass man da mit einem bestimmten Glücklichkeitsgefühl reingeht und hinterher besser dargestellt ist. Das sollte ja eigentlich sein.
Purpose-driven Meetings. Das ist
oft nicht der Fall. Genau.
Ja.
Und ansonsten soll man die canceln.
Auf jeden Fall. Ich meine, je nach Typ haben Leute ja einen eigenen, ziehen Leute unterschiedliche Nutzen aus einem Meeting raus. Ja, für manche ist es die Motivationsquelle, am Montagmorgen alle zu sehen, energetisches Meeting zu haben. 80% der Infos brauche ich nicht, aber es motiviert mich für die ganze Woche und ich bin produktiver, weil ich konnte alle sehen, ich weiß, wie es denen geht. Ich habe gesehen, vielleicht auch selber im Virtual Call, selbst im Virtual Call, ob jemand gut gelaunt ist oder nicht. Man sieht das am Gesicht. Und es gibt Leute, die brauchen das. Und dann gibt es Leute, ja, aber auch, die wollen einfach in der Loop bleiben und wollen vielleicht auch inspiriert werden, weil sie den Fortschritt dieser Themen auch sehen, auch wenn sie vielleicht nicht direkt involviert sind, aber dieser Fortschritt, den sie dann sehen, motiviert sie. Oder Problemlösung, ja, vielleicht quer zu denken da und sich inspirieren zu lassen, wie das andere Team oder auch die Gruppe von Menschen dann Probleme löst. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum jemand gerne in einem guten Meeting sitzt. Und ich glaube, ein guter Teamleader, der beachtet das auch. Ne? Und dann, wenn du natürlich jemanden hast, der ist durch diese halbe Stunde nette Leute sehen, total motiviert und der Teamleader sagt dann, hey, das ist geht dich nichts an. Ja, also dann verliert man Leute. Und ja, ergebnisorientierte Leute würden dann sagen, ja, warum ist der denn jetzt beleidigt? Der ist ständig beleidigt, das nervt mich tierisch. Ne? Und so zerbröselt dir dann ein Team und du hast es nicht kommen sehen. Ja, ja, ich finde das hochspannend. Ne? Also gerade diese Persönlichkeitskomponente, wie Leute sich fühlen in gewissen Situationen, was sie brauchen.
Ja.
Was ist ein gutes Teammeeting für dich?
Gutes Teammeeting ist, wenn sich derjenige, der das Team leitet, und es muss ja gar nicht immer derjenige sein, der normalerweise das Team leitet, aber wenn derjenige, der das managt, ja, einen guten Check-in macht Und genau das, was du eben angesprochen hast, gesagt, wo steht ihr heute gerade? Gibt es irgendwas, was euch vom Meeting konzentrationsmäßig abhält?
Ja.
Du hast ja manchmal Menschen, die sagen, mein Sohn, meine Tochter ist irgendwie in der Schule, aber hat ein bisschen Fieber und um neun, also nach einer Stunde oder so, kann es sein, dass ich eine Nachricht bekomme. Mhm. Alleine das zu teilen, diese Sorge, die man da hat, und die Tatsache, dass ich dann auf mein Telefon gucken darf und die Berechtigung habe, alleine das führt dazu, dass, glaube ich, die gesamte Gruppe ganz einfach anders sich eincheckt. Und dann möchte ich eigentlich immer auch wissen von allen oder sagen dürfen, was ich mir von diesem Meeting erwarte. Also wenn diese drei Voraussetzungen am Anfang schon mal erfüllt sind, dann finde ich das schon mal ziemlich gut. Mhm. Das Zweite ist, dass so ein bisschen beim Thema geblieben wird. Also man will ja niemanden in dem Sinne abwürgen, aber sagen, okay, da ist ein Kommentar dabei, den parken wir mal, den nehmen wir auf jeden Fall auf, den schreibe ich mir auf, aber lass uns dieses eine Thema mal klären.
Diese Rabbit Holes, dann, ne?
Genau, genau. Und wenn man dann einfach dabei bleibt und sagt, wir haben uns jetzt verabredet zu diesem Thema und wollen einigermaßen auch dabei bleiben. Und wenn dann am Ende eine Aktion draus wird und ein Follow-up und dann auch jeder weiß, was er tun muss oder eben nichts tun muss, dann ist das für mich schon eine gute Charakteristik von einem guten Meeting. Und das können nicht so viele, finde ich. Ich finde auch, wenn man sich so einen Plan macht, kurz vor dem Meeting, also den Trick, den ich immer wieder faszinierend finde, ist, alle machen ja, alles stimmt nicht, ist ein bisschen genau, soll man nicht sagen, aber ganz viele machen ja mal Meetings für eine Stunde. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn ich die eine Dreiviertelstunde mache und um Viertel nach anfange und diese eine Viertelstunde aber mir Gedanken mache über dieses Meeting?
Sehr gut.
Ich denke mal, dass man nach einer halben Stunde fertig ist und noch eine Viertelstunde über hat.
Ja, und dann rechne mal das Geld zusammen. Ja, du hast irgendwie fünf Leute sitzen, die top bezahlt sind. Und die können eine Viertelstunde jeder was anderes machen. Ja, dann hast du vielleicht, was weiß ich, anderthalb Stunden. Das ist schon, und das einmal die Woche auf das Jahr.
Ja.
Hast du richtig Geld gespart eigentlich.
Abgesehen davon, dass du besser zu den Ergebnissen kommst. Ne?
Ja, das ist zusätzlich, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, es gibt diese Meetings, die dann irgendwann Routine werden. Und ich habe mir angewöhnt, oder das haben wir auch damals als Führungsteam gemacht. Wir haben also, glaube ich, alle halbe Jahre haben wir alle Meetingstrukturen auf den Prüfstand gestellt. Und wir haben eigentlich jedes Jahr das ein bisschen verändert. Ein bisschen andere Leute zusammengebracht, ein bisschen einen anderen Rhythmus gebildet. Also weil diese Veränderung, die hält ja auch agil. Ne? Also man muss ja immer auch ein bisschen disruptiv unterwegs sein, so on purpose, damit keiner sich auch richtig, also es nicht statisch wird. Ne? Aber so haben wir dann auch immer wieder das an die Bedürfnisse angepasst, die gerade da waren, weil eine Organisation verändert sich ständig. Und es kommen auch neue Leute dazu, die haben andere Bedürfnisse vielleicht. Die haben vielleicht sogar eine andere Rollenbeschreibung, weil Dinge wachsen oder Dinge sich verändern. Und dann muss man immer wieder das überdenken. Ja, ich hatte auch jede Woche eine Joe Fix mit meinem Vorgesetzten. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, können wir es so machen, dass ich einmal die Woche einen kurzen Report schreibe und wir treffen uns alle zwei Wochen nur noch, um wirklich die Sachen zu besprechen, die wir besprechen müssen. Und das hat wunderbar funktioniert.
Ja.
Also es muss nicht immer ein Meeting sein.
Glaube ich, ja. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis und eigentlich aus einer Krise, eigentlich normalerweise hat man ja dann immer so eine Krise, eine kleine mindestens, wo man sich dann mal kurz hinsetzt und sagt, ich komme halt so nicht weiter. Und ich habe eine neue Aufgabe gestartet und die Tage waren voller Meetings und alle Mitarbeiter saßen in den Meetings, auch mit ihren Laptops und haben dann ja immer zwischendurch auch ein paar E-Mails bearbeitet, weil das ja heute so üblich ist. Und dann irgendwann nach ein paar Tagen habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Und dann habe ich eine Woche lang, von Montag bis Freitag, bin ich zu allen Meetings gegangen, habe wenig gesagt und habe nur aufgeschrieben, die Zeiten, wo anderen Personen in dem Meeting Flipcharts, PowerPoint-Präsentationen vorlesen, die sowieso schon vorhanden waren. Und das Zweite war, es wurde darüber diskutiert, ob die Zahl, die einer hatte, nun der Zahl entspricht. Bei großen Unternehmen hat man ja immer Zahlenabweichungen von ein, zwei Stück verkauft oder wie auch immer. Mhm. Und diese beiden Punkte habe ich dann als Zeit rausgeschrieben. dann kriegte ich raus, dass 90% der Zeit, die wir da verwendet haben in den Meetings, völlig vergeudet war. Man hätte das, jeder hätte sich das einzeln durchlesen können oder ein Video machen. Dann habe ich die gecancelt, die Meetings, alle. Mhm. Und plötzlich hatten die Leute Zeit. Und dann habe ich die nacheinander nur zu den Meetings eingeladen, die notwendig waren. Und das bewirkt Wunder.
Ja.
Also bei allen.
Ja.
Das braucht ein bisschen Mut zu sagen, ich nehme mal diese, weil diese Meetings sind ja auch ein bisschen, Entschuldigung, ich war doch da. Ich habe es doch gemacht.
Ja.
Es funktioniert trotzdem nicht. Ne?
Ja.
Und muss man für sich selber, glaube ich, auch immer wieder machen.
Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, durch Meetings entsteht manchmal auch so eine Konsumentenkultur. Mir müssen die Informationen aufbereitet werden, man muss die Sachen zu mir bringen, ich werde informiert, ich darf mitreden, ich darf bei allem mitreden, ne, weil dann auch viel diskutiert wird häufig, die Agenden sind lang. Aber wenn man nicht so oft Meetings hat oder mehr fokussierte Meetings, dann kann das natürlich auch dahin führen, und das ist sicherlich auch Aufgabe der Führungskraft, weil solche Sachen sind meistens keine Selbstläufer, dass Menschen lernen, einfach proaktiv zu sein, sich Informationen zu holen und dadurch auch kollaborativer zu werden. Weil Meetings sind nicht automatisch Kollaboration.
Nee.
Das ist manchmal sogar das Gegenteil davon.
Ja, es gibt ja diese Accountability-Meetings, wo tatsächlich Kommunikation gar nicht das ist, was verlangt wird, sondern man sitzt nur zusammen und sagt, was haben wir von den Zielen, die wir uns vorgenommen haben, erreicht und wer steht wo. Da ist gar keine Kommunikation gewollt. Das ist aber auch in Ordnung so.
Ja.
Also ich finde, ganz, ganz wenige Teams oder Unternehmen machen diese Accountability-Meetings so strikt und so gut, dass man hinterher sagen kann, okay, da geht man halt hin und sagt, ja, ich habe das gemacht. Dann nickt das Team ab, sagt, ja, habe ich auch so verstanden. Das Thema ist geschlossen oder eben auch nicht. Mhm. Und der muss dann einfach, der Kollege oder die Kollegin muss dann im Grunde genommen auch nochmal reingehen und sagen, okay, muss ich es anders machen, anders kommunizieren, nochmal erledigen. Und in einer Woche sehen wir uns hier wieder. Und es gibt eben keine Diskussion. Das ist, glaube ich, auch, man muss sagen, was man in dem Meeting wirklich will und welche Struktur es hat und welchen Sinn es hat.
Mhm. Also mir muss man zum Beispiel sagen, wenn das ein Brainstorm-Meeting ist. Weil wenn ich das vorher nicht weiß, dann will ich immer zu einem Ergebnis kommen und werde wahnsinnig, dass man immer nur irgendwas redet und da eine Idee und da eine Idee und wir können noch, ja. Wollen wir nicht mal und was wollen wir überhaupt und wie wollen wir es machen und warum ist das hier wichtig und was tun wir hier überhaupt? Ja, also das hilft mir schon, wenn man eine Überschrift gibt. Aber Accountability-Meetings zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zurück zur Kommunikation gehen auch, ne? Wir sind jetzt gerade von One-on-One so ein bisschen in Teamkommunikation. So. Hm?
Ja.
Wie ist das so als Leader? Ne? Also ich kriege immer wieder mit, dass genau dieses Accountability einzufordern, das fordert schon auch Mut, oder?
Klar. Aber wie soll man sonst die Ziele, die man sich gesetzt hat, normalerweise finde ich, setzt man sich ein Ziel, schreibt das auf, kommuniziert das mehrfach und dann geht man in die Umsetzung, wenn das Team soweit mit Herz und Hand dabei ist. Also gehen wir davon aus, dass die das alle wollen, dass wir die Werte auch bestimmt haben oder wie auch immer, wir tun mal einfach so. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ja eine bestimmte Planung und eine bestimmte Umsetzung und da muss ich eine gewisse Disziplin und weniger Demokratie walten lassen, weil sonst das Team natürlich mit seinen Bemühungen nicht zum Ziel kommt. Mhm. Diskussion hin und her ist gut. Gibt ja auch den Begriff der Agilität, wo man immer sagt, alle dürfen irgendwie mitbestimmen, alle dürfen irgendwie führen. Aber ich glaube, besonders in größeren Unternehmen gibt es halt so Momente, wo man sagt, so, hast du gemacht oder nicht? Wie meine Kinder, hast du Hausaufgaben gemacht oder nicht? Ja, nee, ich hatte da eine andere Meinung. Ja, an verschiedenen Punkten ist es nicht in dem Moment nicht gefragt. Übers große Ganze, ja. Aber in einzelnen Punkten nicht. Ich hatte das früher immer so. Also du führst so von Montag bis Freitag, bis Donnerstag, Nachmittag oder Abend. Und dann war der Freitag und eine sehr, sehr, ja, inzwischen Freundin, damals meine Nachfolgerin oder immer noch meine Nachfolgerin, die hat das dann viel besser definiert als ich. Die hat gesagt, der Freitag ist, wenn wir ein paar Sachen in der Woche nicht erreicht haben, das ist der undemokratische Freitag. So, und dann möchte ich gerne wissen, ob wir das alles erreicht haben, was wir uns so vorgenommen haben in der Woche. Ich finde das wahnsinnig attraktiv. Und da kommen dann diese One-to-Ones auch wieder rein. Sie hat es so gemacht, dass sie mit den Leuten, dass sie hingegangen hat, gesagt, so, guck mal hier, das haben wir letzte Woche vereinbart. Wo stehst du denn? Mhm. Und dann hat sie das wahnsinnig gut in so einem One-to-One verpackt. Einfach so kurzes Mapping, so, wo stehst du? Mhm. Warum ist es so? Warum ist es nicht so? Mhm. Kann ich dir irgendwie helfen? Dann einen tollen Vorschlag gemacht und gesagt, komm schon, ich nehme mir einen Teil ab. Das ist ja die Rolle auch so ein bisschen, ne? Dass man das so...
Hat sie die Reste dann mit ins Wochenende immer genommen?
Nee, ich glaube, sie hat, das macht sie heute noch, sie arbeitet es dann schon noch durch. Also ja. Sie hat genauso wie ich so ein leichtes Helfersyndrom gehabt. Ich finde das auch irgendwie gut. Da ein paar Sachen übernommen, aber ich denke, das macht man 2-3 Mal und dann hat man da auch ein Team. Man ist ja irgendwie auch dieser Chief Obstacle Remover, ne? Irgendwo. Ja.
Ich möchte mal einen Bogen spannen zum Anfang. Da haben wir ja gesagt, dass wir Dinge aus der persönlichen Beziehung, die gut laufen, irgendwie mit ins Arbeitsleben rübernehmen müssen, weil es dort genauso gebraucht wird, auch um ja, performen zu können am Ende. Und am Ende auch happy zu sein auf der Arbeit, weil das spielt da ja mit rein. Wie konnte sie das machen? Ich meine, du redest da sehr positiv drüber, dass es eine positive Erfahrung war, dass es dort gut geklappt hat, aber ziemlich undemokratisch war. Was man ja heutzutage in New Leadership ein bisschen ausschließt, dass das möglich ist. Mhm. Hat sie das irgendwie verbunden? Hat sie, ich meine, das klingt sehr direktiv, aber trotzdem unterstützend. Aber wie hat sie diese Beziehungskomponente da platziert? Hat sie das?
Also sie ist jemand, der irrsinnige Kommunikation und Beziehungen zu den Teammitgliedern aufbaut. Sie hat auf der anderen Seite aber nie einen Zweifel daran gelassen, dass irgendwann Momente kommen, wo sie die Führungskraft tatsächlich im Raum ist und dieses Standing auch hat und im Zweifel dann hier und da auch einfordert. Das geht nicht alles nur kooperativ, agil, super süß über die Bühne, sondern da gibt es auch ein paar Momente, wo man sagt, so.
Butter bei die Fische.
Genau. Was ich unglaublich gut finde und deswegen werde ich das auch nicht vergessen mit dem Freitag. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie sich darum gekümmert hat, dass sie mit allen Mitarbeitern am Freitagvormittag die Woche aufgeräumt hat. Mhm. Die hat im Grunde genommen gesagt, was ist denn noch so übrig geblieben? Weil du hast ja so Schleifspuren, dann schaffst du das nicht, irgendein Mitarbeiter, Kollege kommt vorbei. Und dann hat sie sich am Freitag mit jedem irgendwie auseinandergesetzt und hat die vielleicht in ein Meeting gerufen oder einzeln. Und hat denen den Gefallen getan, vom Wochenende das aufzuräumen. Mhm. Und die sind also, wie man so schön sagt, die sind aufgeräumt ins Wochenende reingegangen. Ja, vielleicht hat sie zwischendurch auch mal so einen kleinen Push gemacht und gesagt, komm schon, da hast du was vergessen. Mhm. Und wir sind ein Team. Also ich fand es deswegen absolut kopierenswert und habe das mal sehr, sehr neidvoll anerkannt. Mhm. Weiß sie auch.
Das heißt, wenn Leadership als oder eigentlich ja in dem Moment ja managen auch, als unterstützend wahrgenommen würden. Ich meine, unterstützend ist ja eine menschenorientierte Stärke. Stark. Das heißt, wirklich direktive Führung, da wo es gebraucht wird, die aber immer noch so ein bisschen die andere Person hochhebt.
Ja. Das ist genau das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Wenn wir es schaffen, dass wir in so einem Wochenrhythmus oder in dem Rhythmus, der für uns passend ist, die Person, die mit uns sich entschieden hat zu arbeiten, immer wieder ein Stückchen hochhebt. Mhm. Das ist so gutes Feedback ist ja genau so. Mhm. Sagen, was super gut gelaufen ist und sagen, wo man, weil du die Bewegung auch gerade gemacht hast, wo man die Latte so ein Stückchen höher heben kann, noch immer ein Stückchen, dann ist es auch Feedback, was sehr gut ankommt. Und das fand ich in diesen von dem, was ich gesehen habe, immer sehr, 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 sehr gut. Ich glaube auch nicht daran, dass es einen hundertprozentig partizipativen Führungsstil gibt, sondern man muss auch ein bisschen sein Level, sein Niveau und seine Art so ein bisschen variieren. Man hat ja Variationen, die man spielen kann. Mhm. Auch personengebunden und auch situativ.
Ja.
Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wo die gerade herkommen. Nur ein Beispiel. Als ich vor ewigen Jahren eine neue Aufgabe angefangen hatte, dann war das erste Meeting und alle saßen mir gegenüber und schlugen wirklich buchstäblich, wie man so schön sagt, eine weiße neue Seite in ihrem Schreibebuch auf. Und ich habe dann gesagt, was ist hier los? Und dann haben die gesagt, nee, du musst uns jetzt sagen, was wir diese Woche machen müssen. Und ich habe gedacht, so arbeite ich aber eigentlich normalerweise nicht. So ein
Diktat in der Grundschule.
Sondern ich dachte, wir kommen hier zusammen und besprechen das, was wir so zusammen machen. Und dann muss man kurz runterfahren und sagen, okay, dann holen wir die halt ab.
Ja, und wie?
Auch buchstäblich, ne? Runterfahren, da wo die gerade sind,
ja.
In so einem bestimmten Level. Und dann geht man zusammen den Weg nochmal durch, wo man hin möchte.
Wie hast du dieses Team dazu bekommen, wirklich mit beizutragen und sich nicht micromanagen zu lassen oder es zu erwarten? Wie sah der Prozess da aus?
Das Erste ist, glaube ich, dass man sie quasi dazu zwingen muss, am Anfang auch Agendapunkte aufzunehmen.
Also und die sie mitbringen Schritt, ins Meeting.
Genau, dass sie sagen, was möchtest du denn, was ist denn für dich ungeklärt, wo brauchst du irgendwie Hilfe? Der zweite Schritt war, dass sie mit dem Agendapunkt dann auch Inhalte liefern und sagen, so, das ist meine Frage, das und das habe ich, hier habe ich ein Problem und da hätte ich gerne die Meinung von den anderen, dass sie verstehen, dass so ein Meeting einfach dazu da ist, um Meinungen auszutauschen. Irgendeiner Form. Dann fängt es an zu laufen. Für eine Weile, ne? Und dann muss man wieder, Meetings sind ja immer so, die laufen sich auch nach einer Weile ein bisschen tot. Und dann muss man wieder was Neues machen.
Ich glaube, was ein gutes Mindset ist, um diese Arbeitsbeziehung und die persönliche Beziehung besser verbinden zu können, ist, ergebnisorientiert zu führen. Weil man einfach viel mehr Freiraum lässt der Person und man ist mehr der Begleiter und nicht der, der Arbeit verteilt oder ständig kontrolliert. Weil es gibt diese klaren Punkte, wo einfach Accountability gelebt werden muss. Und ich meine jetzt ein praktisches Beispiel, ne? Ein kleines praktisches Beispiel von uns zu Hause, Ergebnisorientierung, habe ich wirklich nochmal neu gelernt, was das auch im Leben bedeutet. Und meine Tochter ist zuständig dafür, die Treppen sauber zu halten bei uns im Haus. Braucht natürlich immer wieder Motivation, weil würde mir natürlich wünschen, sie macht das immer freitags um was weiß ich und montags. Aber es passiert ja nicht. Noch nicht. Und ich habe dann einmal gesagt, da habe ich echt einen Erleuchtungsmoment gehabt. Ich habe gesagt, feg bitte die Treppen. Und hat sie die Treppen gefegt. Und dann waren aber noch ganz viele Flecken drauf. Und da was. Und hier, ne? Kinder kleckern ja auch viel. Und ich habe gesagt, ey, du hast die Treppen, die sind noch total pekig, ne? Was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe die gefegt. Und ich so, Micromanagement versus Ergebnisorientierung. Und seitdem sage ich, du machst die Treppen sauber. Ja? Egal, welches Tool du dafür benutzen möchtest. Ich mache es mit dem Staubsauger, aber sie macht es lieber mit dem Besen. Und es lässt dir einfach diese Freiheit, wie sie zum Ergebnis kommen möchte. Und wir reden hinterher nur über das Ergebnis. Und sie erwartet ja auch Feedback dann dadurch, weil sie sieht ja auch, wie war meine Arbeit. Ne? Und bevor wir das Ergebnis zum Beispiel besprechen, sage ich auch, willst du nicht nochmal lieber rüber gucken? Und dann sagt sie manchmal, ja, ich gucke lieber nochmal rüber. Ne? Weil sie ganz genau weiß, wie mein Feedback ausfallen wird. Ne? Und letztendlich, das bringt einen viel mehr auf ein Blatt als dieses Micromanagement. Ne? Ich drücke dir jetzt hier den Besen in die Hand und dann nimmst du genau dieses Putztuch und genau diese, was weiß ich, Putzmittel und dann machst du das jetzt. Ne? Sondern zu sagen, nein, hinterher möchte ich, dass sie sauber sind. Das war für mich voll das Learning. So.
Ja, nee, kann ich absolut bestätigen. Also mir schwirrt so eine Geschichte im Kopf, wo wir mit einem Kollegen bin ich in London gelandet und musste mit dem Taxi dann zu unserer Firma, der wusste nicht, wo das ist. Und dann fragt der Taxifahrer so, wo müsst ihr denn hin? Und mein Kollege sagt dann, also sie müssen da vorne links fahren und dann die zweite rechts und dann müssen wir aufpassen. Und dann erklärt er so den Weg und der Taxifahrer hat so schon, okay. Hat ihm also micromanagementmäßig genau gesagt, was er wie machen muss und fast schon noch gesagt, dann schaltest du in den dritten oder so. Und dann schüttelt er so den Kopf und ich habe dann gesagt, die Adresse, wo wir hin müssen, ist die und die und das ist gegenüber dem Gebäude. weißt du, wo es ist? Und er sagte, ja, okay, alles klar. Und dann ist er woanders angefahren, aber hat es geschafft. Und ich fand es so erleuchtend irgendwie, dass wenn wir den Leuten immer sagen, du musst es so und so und so machen, dann kriegen wir wahrscheinlich nicht das Ergebnis, was wir, also absolut,
ja,
kriegen das nicht, was wir wollen, ziemlich sicher, ja, weil wir denen immer vorschreiben, selbst den Kindern, ja.
Ja, und das geht auf die Beziehung. Ja, es gibt, man spart sich so viele Diskussionen und Spannungen und Stress, wenn man ergebnisorientiert führt. Und natürlich muss man ein Team auch dahin bringen, ne? Also es ist häufig kein Selbstläufer, weil natürlich, ja, es kostet mehr Ownership. Ownership ist eine Entscheidung, ist ein Mindset. Was natürlich dann hinterher auch, finde ich, motivierend ist, wenn man das wirklich sich dafür entscheidet. Aber ich habe das so gemacht, wie du auch. Also wenn ich so neue Teamzusammensetzungen hatte, gerade Führungskräfte, musste jeder am Anfang sagen, was lief die letzte Woche gut und was war herausfordernd und wie können die anderen helfen? Das waren so die drei Fragen, die jeder beantworten musste. Und zwar wirklich in zwei Sätzen. Ja, also Uhr lief, jeder hatte 2-3 Minuten irgendwie. Und daran habe ich aber auch als Führungskraft gesehen, wie denken die, wie viel Ownership haben sie, was ist ihre Problemlösungskompetenz, teilweise auch Fachkompetenz, inwiefern denken sie divergent, ja, also inspirieren sich, sind resourceful, und inwiefern geben sie auch Schwächen zu und lassen sich ergänzen vom Team, weil wenn du sagst, ich brauche Ergänzung von euch, gibst du zu, dass du etwas nicht alleine kannst. Ja. Und da brauchten manche, vor allem Männer, ich bin jetzt mal so fies, ja, ein bisschen überwinden.
Es ist ja auch so, dass der Mann, der in so ein Team-Meeting reinkommt, eher geneigt ist, zu versuchen zu gewinnen in diesem Meeting, als eine Frau das normalerweise tun würde. Gibt verschiedene Ausprägungen, aber wir haben das schon auch so ein bisschen mit drin,
ja,
dass wir gerne die Besten sind, ne?
Ich frage mich halt, ob das Prägung ist, ob es irgendwie Kultur ist, ob es Persönlichkeit ist. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich will gewinnen. Bin ich ein Mann? Nein.
Also bei Männern geht es schon auch darum, auch im Spielerischen, also diese Raufregeln.
Gamification, genau.
Diese Raufregeln, die wir haben in so einem Team-Meeting oder auch in überhaupt, wenn wir jemanden treffen, ist schon tendenziell so. Gilt nicht für die Einzelpersonen, gilt aber insgesamt schon auch.
Also für die Dynamik, ne?
Genau. Mhm. Deswegen finde ich ja so Teams, die 50-50 sind, immer sehr, sehr, sehr effektiv. Dieses Diverse hat schon Sinn.
Ja, tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es genug Studien darüber, dass gerade Top-Management-Teams effektiver werden, wenn Frauen mit dabei sind, wenn mehr Diversität vorhanden ist. Und es braucht nur 20% in einem Team von sozial kompetenten Personen, um das ganze Team schon auf ein neues Performance-Level zu
sehen. Ja, gilt in beide Richtungen, ne?
Ja, jetzt sind wir in diese Frauen-Männer-Sache gekommen. Das ist ja immer gefährlich.
Ja, können wir irgendwann anders, glaube ich, nochmal vertiefen. Ist aber wirklich gefährlich, ja.
Ja. Ja, Mensch. So. Butter bei die Fische. Was nimmst du mit?
Was ich mitnehme, und das ist eigentlich immer, wenn man sich die Mühe macht und einmal ein bisschen sich reinliest und immer wieder reinliest und ein bisschen übt, wie man so Einzelgespräche effektiv führen kann oder Teamgespräche, das ist ja die nächste Stufe eigentlich. Man hat ja nicht einen vor sich, sondern muss sich auf mehrere einstellen. Wenn man das macht, glaube ich, kann man unglaublich viel mehr erreichen. Man spart unglaublich auch Zeit. Und ich glaube, als Führungskraft kriegt man eine ganz andere Position, ohne sich persönlich wahnsinnig zu verändern. Es geht gar nicht darum, muss ich mich jetzt verbiegen oder irgendwas anders komplett machen oder wie funktioniert das eigentlich. Aber für mich ist das so eine Essenz, die man, da gibt es diesen lateinischen Ausdruck, conditio sine qua non. Ich glaube fast, dass man keine wirklich gute Führungskraft langfristig sein kann, wenn man diese Hausaufgabe nicht erledigt. Was denkst du, was nimmst du mit?
Ja, was nehme ich mit? Es ist für mich schon, ich meine, es ist schon interessant, wenn man so redet, ne? Es ist ja ein bisschen hier wie Selbstcoaching, ne?
Ja.
mir ist nochmal aufgefallen, dass man gar nicht jetzt sagen kann, ich bin Führungskraft und ich habe den Führungsstil. Eigentlich brauchen wir ein Repertoire an Führungsstilen. Wie so eine große Kirchenorgel, die irgendwie irre viele Register hat und Pfeifen. Und je nachdem, wie es klingen soll, ziehst du die Register. Und letztendlich, das ist so, welchen Sound gibst du als Führungskraft, ja? Und welchen braucht es gerade aber? Und da wirklich auch dosieren zu können und zu sagen, ja, es braucht diesen Moment von Direktiv, aber trotzdem will ich versuchen, das auf einer Beziehungsebene zu halten irgendwie. Ne? Das klingt ja wirklich wie ein Widerspruch, aber das irgendwie hinzukriegen und dann aber auch sich zu trauen. Ne? Weil ich kenne genug Leute, die sagen, ja, um beziehungsorientiert unterwegs zu sein, muss ich demokratisch unterwegs sein. Ja, aber was ja Quatsch ist. Ne? Und was natürlich aber, ja, eine gewisse Spannung auslöst. Auflöst, ne, die man da vielleicht hat. Und ja, das nehme ich irgendwie für mich mit, so, ne? Diese Register, ne, welchen Sound braucht es gerade und welche Register muss ich dafür ziehen?
Ja, genau, cool.
Dann?
Sehr schön, hat mich wie immer gefreut.
Freue mich aufs nächste Mal.
Ich auch.
Gut.
Alles klar.